Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 123 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute Morgen wieder eingeschaltet habt oder tagsüber oder spätabends, wann immer es euch beliebt. Die Themen der heutigen Episode sind eine Spitzenschwimmerin weniger, ein Tagebuch in den Weiten des Internets mehr und wir beschäftigen uns ganz am Ende der Folge mit einer Wissenschaft zum Langstreckentraining. Wenn ihr mehr vom Swimcast und vom Schwimmsport generell erfahren möchtet, dann folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen auf Instagram und auf Twitter. Es gibt die Homepage im Netz www.swimcast.de. Dort findet ihr alle Wissenschaften nochmal zum Nachlesen und auch die verschiedenen Gäste nochmal, Gästeinterviews zum Nachhören. Und wenn euch das alles richtig gut gefällt und ihr sagt, geiles Projekt, super, duper, wie können wir das am Leben erhalten, dann könnt ihr gerne eine Münze in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me/swimcast. Damit nun genug der Vorrede, lasst uns einsteigen in die Themen der vergangenen Woche. Die Nachrichten der vergangenen Woche wurden überschattet von einem traurigen Thema, und zwar hat der Deutsche Schwimmverband, der DSV, eine Spitzenschwimmerin weniger, also eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine Garantin für Finalteilnahmen, nämlich Sarah Wellbrock hat ihren Badeanzug oder ihren Wettkampfanzug endgültig ausgezogen, die Schwimmbrille an den Nagel gehangen, ihre Paddles aussortiert oder, wenn wir es etwas anders formulieren wollen, das letzte Mal Müsli in die Sierra Nevada geschleppt. Sie gab über Instagram bekannt, dass sie ihre Karriere beenden muss. Die Gründe hierfür sind ziemlich profan und sehr einleuchtend, da müssen wir auch gar nicht lange diskutieren, denn der Körper spielt nicht mehr mit, genau genommen die Schulter. Und das hatte sich so ein bisschen angekündigt, will ich jetzt nicht sagen, aber es hatte sich zumindest angedeutet und bei genauerem Hinsehen waren da schon ein paar Fragezeichen zu sehen. Denn seit Tokio 2021 war sie eigentlich nicht mehr richtig im Wassertraining, das sagt sie auch selber, gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio ihren Lebenstraum, den jeder Schwimmer mal hat, der das Ganze hier leistungssportlich und sehr, sehr ambitioniert betreibt. Sie gewann ihre Olympiamedaille, nämlich Bronze über die 1500 Meter Freistil, holte damit die erste Beckenmedaille für den DSV seit Britta Steffens Olympiasieg 2008. Also nach 13 Jahren gab es endlich mal wieder Edelmetall für die Schwimmerinnen und Schwimmer des Verbandes. Anschließend folgte eine geplante Auszeit. Zum einen, weil sich mit Sicherheit schon im Vorfeld Schulterprobleme bemerkbar gemacht haben. Zumindest liest sich ihr Instagram-Post so, wo es drin steht. Sie hat wirklich alles gegeben für diese Medaille, hat ihren Körper geopfert und nahm sich dann die Auszeit, um die Schulterprobleme auszukurieren und B, ihren Fokus etwas mehr aufs Jurastudium zu legen und dann in der Saison 22/23 eigentlich wieder ins Training voll einzusteigen, um sich auf Paris 2024 vorzubereiten. Aber dieser Wiedereinstieg ins Training gestaltete sich wohl sehr, sehr schwierig. Einige Wettkampfabsagen gab es von ihr, weil sie dann doch noch nicht ganz fit war oder sie blieb Wettkämpfen dann auch fern. Zum Beispiel der ganze WM-Quali-Zeitraum fand ohne Sarahs Teilnahme statt. Und naja, damit schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis und es ist dann folgerichtig auch irgendwann zu sagen, ey, es macht keinen Sinn mehr, ich habe nur noch Schmerzen, ich kann das alles nicht mehr, ich möchte das alles nicht mehr. Sie hat selber gesagt dann im Interview in der Pressekonferenz, sie möchte nicht mit 40 im Körper einer 90-Jährigen aufwachen. Das kann ich nachvollziehen. Dann macht das Leben auch tatsächlich keinen Spaß mehr, egal wie reich man ist. Und hat jetzt das erste Mal wohl seit den Olympischen Spielen einen Status erreicht, wo sie nachts schlafen kann, ohne dass sie Schmerzen hat. Sie litt nach Olympia unter Knochenödemen und Sehnenanrissen in der Schulter. Also wirklich, wirklich, bedeutende Verletzungen, die dort nicht mehr ausheilen wollten. Wenn wir zurückblicken auf ihre Karriere, dann war die schon echt extrem erfolgreich und gerade wenn man sich das normal Wettkampf für Wettkampf vor Augen führt. 2014 gab es ihre erste WM-Teilnahme, 2016 dann die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Dort schwamm sie damals auch schon ins Finale und zwar wurde sie über die 800 Meter Freistil die 8. Platzierte. das meine ich mit, wenn ich sage, es war eigentlich immer eine sichere Finalteilnahme, wenn sie irgendwo bei den Höhepunkten unterwegs war. 2017 folgten die ersten internationalen Medaillen, nämlich bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen. Einmal Gold über 800 Meter Freistil, einmal Silber über die 400 Meter Freistil, bevor sie dann im Jahr 2018 vom Main an die Elbe wechselte, aus Frankfurt nach Magdeburg. 2019 gab es dann die nächsten EM-Medaillen in Glasgow. 1500 Meter Freistil bescherten ihr den Vize-Europameistertitel, bevor es ebenfalls einen Vizetitel 2019 auf der globalen Bühne gab, nämlich in Guangzhou, gewann sie die Silbermedaille über die 1500 Meter Freistil. Sicherlich einer der Höhepunkte war das ganze Jahr 2019, das sie abschloss mit dem Weltrekord auf der Kurzbahn bei den Kurzbahnmeisterschaften, bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin über die 1500 Meter Freistil. In 15:18:01 stand dort diese Bestmarke und die hat ganze 3 Jahre auch gehalten. Also das war nicht nur ein kurzer Wink in der Schwimmhistorie, sondern schon ein sehr, sehr langer Zeitraum, gerade wenn wir überlegen, was dort für Kaliber zwischendrin auf der Kurzbahn, auf der Langbahn, auf den langen Strecken unterwegs gewesen sind. Und es bedurfte einer Katie Ledecky, die jetzt bei den Weltcup-Wettbewerben dann 2022 in Toronto diesen Weltrekord unterbieten konnte. Das letzte Rennen von Sarah hat sie sich vermutlich auch etwas anders oder woanders zumindest vorgestellt. Auf der Langbahn war sie das letzte Mal im Wettkampfbecken unterwegs im April 22 in Stockholm über die 800 und 1500 Meter Freistil sowie dann noch über die 400 Meter Freistil. Und den wirklich allerletzten Wettkampfauftritt gab es beim Weltcup in Berlin zu sehen im Oktober 2022, also so ein gutes Dreivierteljahr her. Hier schwamm sie die 200, 400 und 800 Meter Freistil und das war dann auch ihre Abschiedsvorstellung im Prinzip, die sie hier gegeben hat. Wenn man dann auf ihrer Homepage guckt, dann ist es schon ein bisschen seltsam, denn dort läuft immer noch der Countdown zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris und wir haben jetzt Gewissheit, diese werden ohne Sarah Welbrock leider stattfinden müssen. Wirklich, wirklich schade, aber wenn der Körper nicht mehr will, dann will er nicht mehr und jetzt geht es für sie voll weiter mit der Jura-Ausbildung, mit dem Jura-Studium, dass sie dann ja weiter vorantreiben wird und auch schon angekündigt hatte, sie sich dort in Richtung Sportrecht spezialisieren möchte. Viel Erfolg weiterhin auf diesen Wegen und es ist eine wirklich reich dekorierte und sehr, sehr erfolgreiche Karriere, auf die du hier zurückblicken darfst. Herzlichen Glückwunsch und wir verneigen uns virtuell vor dem Mikrofon oder vor den Empfangsgeräten einmal für all die schönen Rennen, die du uns geliefert hast. Einige andere Athleten, die noch schöne Rennen liefern werden und liefern können, sind aktuell in Berlin im Training. Und dieses Training kann man jetzt neuerdings auf YouTube begleiten. Das ist ein etwas im Vergleich zu diesem kleinen Hörspiel, ein etwas seichterer und alltäglicherer Content, der dort geboten wird. Aber wer Schwimmer nicht nur immer nur hören, sondern auch mal sehen will, der ist gut aufgehoben. Denn Ole Braunschweig und Ramon Klenz haben sich mit den Hulks Berlin einen YouTube-Kanal aufgebaut und liefern Einblicke in ihre Berliner Schwimm-WG. Das sind zwei Junggesellen, die dort ihr Leben präsentieren und nebenbei oder hauptberuflich sich profimäßig im Schwimmbecken bewegen. Schon ganz unterhaltsam, oder um es mit den Worten von Florian Welbrock zu sagen, der irgendwo kommentiert hatte, nachdem die erste Episode draußen war, diese 9 Minuten Lebenszeit gibt mir niemand zurück. Nein, gibt dir auch keiner wieder zurück, aber es war dann doch mal ganz amüsant, das zu sehen. Inzwischen 3 Episoden draußen, schaltet gerne mal rein, auch wenn sie von Mal zu Mal kürzer werden. Ich hoffe, das gibt sich noch demnächst. Die Karriere als YouTube-Stars wird hier zumindest schon mal geebnet. Ebenfalls im Berliner Schwimmteam auf den verschiedenen Plattformen, ich weiß echt nicht mehr, wo es an mir vorbeigeflogen ist, war zu sehen ein Teamfoto und dort tauchte ein bekannter Name auf, nämlich Henning Mühlleitner war dann wohl bei den Berlinern mal im Training zu Gast. Und vielleicht sehen wir ihn demnächst auch noch häufiger im YouTube-Content, so wie die ganzen anderen Mitglieder des Berliner Schwimmteams, die dann dort mal Nebenrollen oder Kamerarollen innehaben. Wenn ihr dem Ganzen folgen wollt, ich glaube Schwimm-Hulks oder nur Hulks, ach, ihr findet das schon. Wenn nicht, guckt mal bei Ole und bei Ramon auf die Social-Media-Kanäle, dort ist es regelmäßig verlinkt. Dann hat der DSV die Termine für 2024 bekannt gegeben und die sind vor allen Dingen deswegen interessant, weil es hier um die Olympia-Qualifikation gehen wird. Also alle einmal die Terminbücher und die Kalender rausholen. Wir markieren uns folgende Tage rot. Im April vom 25. bis 28. April wird im Rahmen der 135. deutschen Meisterschaften die Olympia-Quali ausgeschwommen. Hier werden die Olympia-Tickets vergeben für die Staffeln, für die Einzelrennen. Da geht's um die Wurst, da werden die Top-Athletinnen und Athleten richtig, richtig schnell sein. Das wird mit Sicherheit wieder ein hochklassiges Meeting, ähnlich wie es die Berlin Swim Open dieses Jahr gewesen sind. Dann knapp einen Monat später darf der Nachwuchs zeigen, was er gelernt hat im vergangenen Jahr. Vom 22. bis 26. Mai finden die deutschen Jahrgangsmeisterschaften statt. Und wenn ihr jetzt im Kalender guckt, dann fällt euch auf, dass das Mittwoch bis Sonntag ist. Und das ist merkwürdig, haben doch die DJM bis dahin immer von Dienstag bis Samstag stattgefunden. Da liegt die Vermutung nahe, weil es dieses Jahr ja mit dem Pfingstwochenende aufgehört hat, es wieder mit dem Pfingstwochenende aufhört, sodass der Montag, der 27. frei ist. Dem ist nicht so. Montag ist der 20. Mai, der Pfingstmontag, der ist frei. Dann kommt ein normaler Arbeitstag und am Mittwoch starten die DJM in Berlin. Über die Gründe war nichts zu vernehmen und zu lesen. Möglicherweise möchte man mit den beiden Wochenendtagen, die man hier abgreift, ein bisschen den Kampfrichtermangel entgegenwirken, denn die müssen sonst immer für jeden Tag, den sie dort am Beckenrand stehen, Urlaub nehmen. Und es ist vielleicht die Hoffnung dabei, dass wenn nur 3 Tage Urlaub notwendig sind statt 4 Tage Urlaub, dass man hier mehr Personal am Beckenrand bereitstellen kann. Und dann wiederum 3,5 Wochen später, vom 14. bis 16.06. finden die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf statt. Doch bevor wir in die Saison 23-24 starten, müssen wir erstmal die Saison 22-23 zu Ende bringen. Und hier nähern sich jetzt die internationalen Höhepunkte mit großen, großen Schritten. Wir haben ja schon mal einen Ausblick auf die JDM geworfen, Anfang Juli parallel zu den Finals, zu den deutschen Meisterschaften. Und hier sind die entsprechenden Kader, die sich entweder für die WM oder für die JDM und die AOF qualifiziert haben, gerade bei den verschiedenen Maßnahmen unterwegs. Namentlich ist der DSV da entweder in der Sierra Nevada oder in Heidelberg am Start. Und in der Sierra Nevada hatten wir einmal das große Vergnügen, Isabel Gose über die Schulter zu gucken. Sie hatte den Instagram-Kanal des DSV übernommen und hat mal einen Tag in der Sierra so skizziert, der da zumindest für sie aus ihrer Warte mit viel Training, viel leckerem Essen bestückt war. Für mich dabei eigentlich interessant, sie sagte, da sie immer so ein bisschen Probleme hatte mit dem Essen, gibt es jetzt das erste Mal die Möglichkeit, dass der DSV dort einen privaten Koch mit nach oben genommen hat, der dort die Mannschaft bekocht. Das sieht dann natürlich schon mal ganz schön aus und ist ein neues Niveau, das man hier an Betreuung erreicht. Aber es findet nicht nur auf dem Teller des Trainingslagers statt, sondern auch im Becken. Und da hat sie einen Einblick gegeben, dass es am Morgen 8,6 Kilometer Einheit war und dann am Nachmittag nochmal 9 Kilometer. Nicht zu vergessen, das Ganze unter Sauerstoffmangel dort oben in der Höhe, das Ganze gepaart mit Krafttraining, Stunde, anderthalb, sowie noch reichlich Warm-up. Also werden sie gute 6-7 Stunden hier sportlich unterwegs sein. Highlight-Serie an diesem Tag, wo Isabel uns mitgenommen hat, waren dann 8x800 Meter Freistil, bester Schnitt. Und dann frage ich mich hier natürlich an meinem Mikrofon, 800 Freistil ist für mich schon fast Überleben, wie man dort noch in die Richtung kommt, bester Schnitt. Über Zeiten hat sie sich leider ausgeschwiegen, ein bisschen schade, die hätte man dort sicherlich gerne noch mitgekommen. In Heidelberg ist außerdem auch sind die Kader des DSV unterwegs, wie gerade schon gesagt. Und eine Sportlerin, die mit in Heidelberg gerade beim Lehrgang dabei ist, ist Juliana Dora Boczka. Und sie hat sich die Zeit genommen, hier im Podcast einmal für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Und dazu leite ich jetzt rüber und gebe ab ins Swimcast Poolhäuschen. Dann sage ich herzlich willkommen im Swimcast Poolhäuschen, frisch aus Heidelberg zugeschaltet. Eine Sportlerin, die für mich mit im ersten Halbjahr 2023 zu denjenigen gehört, die noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Und das möchte ich gerne ein bisschen aufheben, denn es war wohl eine der unterschätztesten Leistungen bei der DJM und vielleicht sogar im ganzen ersten Halbjahr allgemein. Und ich sage hallo und herzlich willkommen zu Juliana Dora Boczka.
Hallo.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben im Vorgespräch schon kurz geklärt, du bist noch in Heidelberg unterwegs auf einem DSV-Lehrgang. Erzähl doch mal kurz, was macht ihr dort? Wie lange seid ihr dort? Wie lange bist du noch da? Und warum bist du überhaupt dort?
Ja, genau. Also wir sind letzte Woche Freitag hier angereist, mittags. Und das ist so ein Vorbereitungslehrgang für die JTM. Und es geht darum, hier hauptsächlich das Team kennenzulernen. Wir sind ja eine recht große Gruppe, eine große Mannschaft. Und damit sich alle ein bisschen kennenlernen und damit jeder weiß, wer ist. Und generell nochmal hart anpacken. Also viel hartes Training und an den letzten Feinschliff sozusagen.
Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Da habe ich nämlich auch aufgeschrieben, was würdest du denn als deine Stärken und Schwächen bezeichnen?
Also ich kann gut sprinten. Früher war ich eher so eine typische 50 Meter Schwimmerin, Sprinterin. Aber jetzt habe ich meinen Horizont von 50 bis 200 erweitert. Also ich kann jetzt 50, 100 und 200 relativ auf einem hohen Niveau schwimmen. Ja, ich habe halt eine gute Sprungkraft, einen guten Start, sodass ich beim Start schon immer relativ weit vorne bin. Und ja, ich habe halt eine gute Beinarbeit. Meine Beine schieben mich sehr gut voran. Und ja, meine Beine sind mir heilig.
Das waren die Stärken. Was sind die Schwächen? Woran arbeitest du jetzt gerade noch Richtung JDM?
Also, klar haben wir im Höhentrainingslager hier im Mai jetzt eine gute Grundlagenausdauer uns erarbeitet, weshalb auch die 200 Crawl jetzt bei den DJM sehr gut liefen. Aber ich würde sagen, Ausdauer ist immer so ein Punkt, bei dem man bei mir immer ein bisschen arbeiten muss, immer mehr trainieren muss. Und ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, ist mental. Bin ich nicht so stark wie vielleicht andere Sportler. Aber ja, ich glaube, das würde ich jetzt sagen.
Wie äußert sich das bei dem Mentalen? Woran merkst du das oder was? Wie äußert sich das?
Gutes Beispiel war die DJM 2021. Da war ich ja auch für 50 Crawl die Favoritin und wurde dann letztendlich Zweite, auch weil ich mental ja versagt habe. Und das hat auch jetzt sehr lange gedauert, dass ich das hinkriege, dass ich das managen kann. Und man benötigt sehr viel mentale Stärke, um auf diesem Niveau zu schwimmen und so schnell zu schwimmen wie ich. Und daran muss ich immer noch arbeiten, aber und habe auch schon viel dran gearbeitet.
Kannst du da ausführen, was 2021, um das in einen Kontext zu setzen, da warst du 15 Jahre alt, was jetzt völlig okay ist, da nicht voll auf der Höhe zu sein, psychisch, mental. Wie hat sich das geäußert? Warst du super aufgeregt, super nervös? Konntest deswegen deine Leistung nicht abrufen? Oder?
Ja, genau. Ich war richtig nervös. Ich hab mir schon vorm Start, habe ich mir schon eingebildet, dass ich, egal was ich, wie ich mich anstrenge, was ich schwimme, dass ich sowieso verlieren werde gegen die anderen. Ich hatte ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Ich hatte einfach panische Angst. Also generell vorm Wettkampf und auch vor meiner Hauptstrecke 50 Crawl. Und ich weiß nicht, da haben sich nicht nur so kleine Fehlerchen eingeschlichen, die ich normalerweise immer richtig mache, sondern auch, ich weiß nicht, war vom Kopf her einfach nicht da und habe nicht das gemacht, was ich sonst immer mache und was ich auch gut kann. Runden.
Okay, ich verstehe es. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass die Gedanken dann irgendwann abdriften und gar nicht fokussiert sind auf die Aufgabe, ja, die gleich kommt, sondern so viel nach links und rechts. Wenn ich das falsch sehe, korrigiere mich gern.
Nein, das war genau so. Ich war völlig neben der Spur.
Umso erstaunlicher, dass du in diesem Jahr zur DJM, und das ist das, was ich meine, eine der Leistungen, die unter dem Radar geflogen sind, du hast das schon kurz angesprochen, du warst die Einzige dieses Jahr, die sowohl über die 50 als auch die 100 als auch die 200 Meter Freistil gewinnen konnte. Und da war durchaus, so habe ich das dann interpretiert am letzten Tag, als du über die 50 Meter als Erste angeschlagen hattest, hast du auch so eine kleine Geste mit deinen Fingern gemacht, hast eine 3 gebildet. Ja. Das war schon sehr extrovertiert. Ich hatte das Gefühl, dass viel Druck abgefallen. Ist das richtig?
Ja, genau. Mir war es sehr wichtig, dass ich, also natürlich weiß man nie genau, wie der Wettkampf verläuft. Und ich meine, drei Titel als ein Ziel zu haben, ist auch relativ hoch und auch, ja, also schon schwer zu erreichen. Und ich habe auch sehr viel dafür gearbeitet und ich habe mich, es war eine anstrengende Woche, auch zudem, weil wir die JM ja nicht vorbereitet haben. Also wir waren nicht getapert, wir waren nicht ausgeruht, wir kamen frisch aus dem Trainingslager und sich trotzdem so ein hohes Ziel zu setzen und es dann auch noch zu erreichen, dann ist mir am letzten Tag einfach nach 50 Grad so ein Stein vom Herzen gefallen, die ganze Last von meinen Schultern war runter und für den Moment war ich einfach glücklich, mein Ziel erreicht zu haben, die ich mir für die DJM gesetzt habe.
Jetzt hast du sehr schön beschrieben, wie ihr die DJM eigentlich nicht vorbereitet, sondern aus dem vollen Training geschwommen seid. Ich nehme an, du warst genauso überrascht über deine Zeiten, die du abgeliefert hast, wie alle anderen, die dort am Beckenrand standen. Es waren die 50 Freistil 25,6, 200 Freistil 2,00,61 und die 100 Freistil 55,23. Hast damit die PK-Normen geknackt, was schon mal ein ganz, ganz großer Sprung ist. Und für mich viel erstaunlicher, über die 100 Freistil 55,23 bist du bis jetzt die schnellste Deutsche in diesem Jahr. Und das mit 17 Jahren, das finde ich schon echt erstaunlich jung. Gleichzeitig schwingt da, sehe ich ein bisschen Wolken am Horizont oder direkt über dir. Ärgert dich das, dass die 55,23 hätte vermutlich für die WM-Quali gereicht? Wie, hast du das irgendwo im Blick?
So im Nachhinein, als ich nachgeschaut habe, ja, habe ich mich drüber gefreut, aber ich habe mich nicht geärgert, weil auf die W also der WM war gar nicht im Fokus. Also wir hatten, also der Fokus lag darauf, mich für die JTM zu qualifizieren, dass ich mich qualifiziere und dass wir die jetzt gut vorbereiten, dass ich da mal also gut Leistung bringe und dass ich da mal wirklich einen Wettkampf schwimme, weil letztes Jahr war ich ja bei der JTM krank und hatte nur einen Start und also davor, also geärgert habe ich mich auf gar keinen Fall. Ich habe mich sehr für die Zeit gefreut und war auch sehr erstaunt, dass ich in der Lage bin, so schnell schon zu schwimmen. Aber ja, also ich war einfach nur glücklich. Ich hatte nur glückliche Gefühle.
Das ist schön. Schön, dass das nicht getrübt wurde durch so ein bisschen Ärger. Das sind ja immer, wenn man da von draußen drauf guckt, hat man häufig ein bisschen anderes Bild. Du bist einen Monat davor bei den Swim Open, das war Ende März, Ende April, 23. April, eine 55,8 geschwommen, jetzt 6 Zehntel schneller. Wo kommen die her?
Oh, ich glaube, ja, die haben nicht schon immer in mich gesteckt, das ist ja klar. Ich habe viel trainiert, hart gearbeitet, hart an mir selber gearbeitet. Ich glaube, es lag einfach an der Höhe, dass wir rauskamen. Wir hatten sehr viel, sind sehr viele lange Sachen geschwommen und ich glaube, ich hatte einfach eine gute Grundlage und dass ich dann halt letztendlich noch die Spritzigkeit hatte und noch die Sprintfähigkeit, 100 Meter schnell zu schwimmen. Ich glaube, also das lag, also
Höhentraining ist ein guter Punkt. Wenn du sagst, ihr habt da 4 Kilometer gemacht, was sind denn so typische Sets, typische Aufgaben? Was hat dir da am meisten Spaß gemacht? Stelle ich mir schwer vor als Sprinter, aber was hat dich am wenigsten geärgert?
Also, ich glaube, wir sind einmal 40 mal 50 geschwommen. Abgang, ich weiß nicht, ich glaube 40 oder 45 Sekunden. Die haben mir relativ Spaß gemacht. Wir sind auch 10 mal 200 gesteigert geschwommen. Oder 20 mal 200. Ja, also die Lang- und Mittelstrecke, ich war in der Sprintgruppe bei Stefan Wittgiebel, habe ich trainiert. Und Uta Brand und ja, die sind viel schlimmere Sets geschwommen. Wir sind meist gesteigerte Sachen geschwommen.
Schlimm ist ja Ansichtssache. Ich glaube, für die 800, 400 Lagenleute ist so 40 mal 50 auch
Ja, doch, die sind wir alle
nicht das
zusammen
Beste, was man
geschwommen.
ihnen.
Aber die waren
Ah,
ja nicht alle
okay.
voll. Die waren mehr so
Ja.
WZ3.
Okay, verstehe. Nochmal einen Schritt weiter zurück an den Jahresanfang. Wart ihr auch in Eindhoven unterwegs beim Qualification Meet? Das war so das erste Mal, wo dein Name für mich so richtig präsent geworden ist, als du über die 50 kraulen 25,51 die NK1-Norm geschwommen bist, die waren da, glaube ich, ganz frisch draußen und auch schneller warst als deine Teamkollegin Nina Jazzi. Hat das für so ein bisschen, hat das für eine Veränderung im Training auch gesorgt, wenn da die Jüngere auf einmal vorbeischwimmt oder?
Nein, also im Training schaut erstmal jeder selber auf seine eigenen Sachen, also was man machen soll, woran man arbeiten soll. Klar sind wir Teamkollegen, schwimmen sehr viele Sets zusammen, aber trotzdem bleiben wir immer bei uns selber. Ich weiß nicht, sie hatte halt einen Sprung letztes Jahr gemacht, ich habe meinen Sprung dieses Jahr gemacht, aber trotzdem verstehen wir uns sehr gut. Ich glaube, das, was bei mir halt war, dass ich diese Saison jetzt mal in den Fokus gerückt bin, mehr. Vielleicht war das ein bisschen neu, aber ich meine, schnell geschwommen. Ich habe mich auch letztes Jahr nicht ohne Grund für JDM qualifiziert, bin ich schon, ja nicht schon immer, aber bin ich schon, ich war schon oft, also ich war schon schnell letztes Jahr oder davor.
Ja, klar, also das steht ja ohne Zweifel, aber es ist ja dann immer die Frage, wer schwimmt jetzt vor? Und meistens ist ja der Schnellere, der irgendwie vorschwimmt. Und dann gibt es im Zweifel diese Verschiebung, die dort stattfindet und vielleicht für ein bisschen Knirschen sorgt. Deswegen kann man sich trotzdem mögen und gerne zusammen trainieren, aber es ist ein sportlicher Wettbewerb, der da einfach im Vordergrund steht,
Ja,
der.
ist ja klar. Aber nee, bei uns hat das eigentlich nicht viel verändert. Ich meine, so ist es auch im Sport. Mal ist der eine schneller, mal ist der andere schneller. Wird ja jetzt nicht für immer so bleiben, wie es gerade ist.
Ja. Definierst du dich eigentlich eher über die 50, 100 oder über die 200 Meter?
Ich glaube, mittlerweile über die 100. Früher ganz eindeutig über die 50. Ich konnte ja nur 50 Meter schnell schwimmen. Aber mittlerweile würde ich sagen, dass ich glaube, also dass ich mich, ich glaube eher die 100, würde ich heute sagen. Und vielleicht danach die 200 und dann die 50. Oder ich weiß nicht, die 50 und 200, die liegen sehr, sehr nah beieinander.
Okay. Warum sagst du, du konntest früher nur die 50 schwimmen? Woher kommt das?
Mir hat einfach die Ausdauer gefehlt, 100 Meter durchzuhalten. Es war früher so, dass ich, ja, ich bin nur Sprintpläne geschwommen, sehr viel Krafttraining, also der Fokus lag auf dem Krafttraining, denke ich mal bei mir, und auf dem Sprinttraining, viel Widerständen, viele 15er, 25er, und ja, und da hatten wir es halt, also meine Trainerin Nicole meinte immer, ja, mir haben halt am Ende so die Körner gefehlt für die letzten 25 Meter. Und ja, das haben wir jetzt geändert. Also wir haben das Training auch ein bisschen umgestellt. Ich schwimme jetzt immer bei den Mittelstrecklern mit. Und ja, es hat jetzt seine Wirkung.
Ich meine das gar nicht böse, aber hast du jetzt vielleicht auch verstanden, warum du bei den Mittelstrecklern mitschwimmst und warum das wichtig ist, dort zu
Ja,
sein?
doch. Also am Anfang habe ich auch viel, ja, nicht gemeckert, aber ich war auch, muss ich jetzt wirklich diesen Set schwimmen? Muss ich wirklich bei dem mitschwimmen? Das ist so anstrengend. Das ist so viel mehr, als ich sonst schwimme. Und ich habe mir auch immer Sorgen gemacht, ob ich das wirklich durchhalte. Aber ich habe auch mittlerweile verstanden, wie man 100 oder 200 Meter schwimmt. Von der Renntaktik her. Ich meine, 50 ist ja immer so, du springst rein, schwimmst dein Rennen, schwimmst du durch. Eine Bahn und bist fertig, kommst du an. Und ich finde, bei 100 und 200 ist es immer noch ein bisschen anders. Und ich
Erzähl
habe,
mal, was da anders ist.
also, es sind ja mehrere Bahnen und man fängt, also die erste, also man, ich finde, bei 50, du springst rein und du musst voll da sein. Bei 50 Metern muss schon fast alles sitzen, alles muss richtig laufen, damit die Zeit am Ende gut ist. Und ich finde, bei 100 und 200 spielen noch so viele andere Komponente mit rein, was, obwohl das am Anfang nicht gut gelaufen ist, trotzdem noch eine gute Zeit ergeben kann, ein gutes Rennen werden kann.
Wie sieht dein perfektes 50-Meter-Rennen aus? Was hast du da im Kopf?
Du springst rein, du machst schnelle, kraftvolle Kicks, hast einen guten
Zählst du die
Übergang.
Kicks?
Ja, natürlich.
Wie viel?
Fünf?
Wie weit kommst du da?
Ich glaube schon über 10 Meter. Ich glaube, wenn ich noch drei Züge mache, bin ich über 15 Meter.
Okay.
Und dann musst du eine gute Frequenz haben, guten Druck anstellen, guten, wie nennt man das hier unten?
Ja,
Guten Abdruck
Abdruck.
anstellen, Abdruck, und
Was ist
dann
für dich eine, was ist für dich eine gute Frequenz? Verzeih mir, dass ich dich so viel unterbreche,
alles
aber
gut.
das sind ja genau die spannenden Sachen. So, das sind ja die Dinge, mit denen du dich alltäglich im Training auseinandersetzt.
Ja, also ich glaube, bei 50 Meter habe ich eher so eine 66er Frequenz. Also die ist relativ hoch bei mir. Es gibt natürlich, glaube ich, Leute, die ein bisschen eine niedrigere Frequenz haben. Aber ich war auch schon mal bei 68 oder 69. Also die ist jetzt dementsprechend ein bisschen runtergegangen. Und dann, wenn ich diese Frequenz erreicht habe und einen guten Druck habe, dann schwimme ich erstmal. Und dann atme ich einmal, und zwar bei 35 Meter. Die Atmung muss schnell erfolgen und auch kurz. Und dann wieder Kopf runter und dann die letzten 15 Meter nochmal alles, was geht, alles geben, beißen und dann einen guten Anschlag.
Ist das das Endprodukt oder arbeitet ihr noch an Sachen wie mehr Kicks, später atmen oder gar nicht atmen?
Das Ziel ist es natürlich, irgendwann gar nicht mehr zu atmen. Ich bin mir noch nicht so ganz, ich bin mir immer noch unsicher, ob ich noch nicht atmen soll oder atmen soll. Aber bisher, wenn ich einmal bei 35 Meter atme, hat das eigentlich ganz gut geklappt. Natürlich gibt es immer noch Kleinigkeiten zu verbessern. Also am Start kann man immer mal was verändern, ein bisschen rumfummeln. Aber jetzt vom großen Höhepunkt machen wir es eher nicht, sondern wir üben das ein, was ich gerade gut kann. Und dann schauen wir, glaube ich, erstmal in der nächsten Saison weiter, was man noch alles verändern kann.
Die nächsten großen Höhepunkte kommen ja auf jeden Fall, so kurz vorher natürlich nicht mehr. Das ist schon klar. Ich hatte dich unterbrochen, weil ich so viel über die 50 Meter wissen wollte und waren dann dabei, uns mehr auf die 100 und 200 Meter vorzuarbeiten, wo die sich unterscheiden zu den 50 auch von deiner Herangehensweise her. Hast du ja schon so den Eindruck gemacht, naja, okay, da kann man, ich übertreibe mal, da kann man ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil es kommt ja noch eine zweite Bahn.
Ja, also es heißt auf jeden Fall, also es heißt natürlich nicht auf jeden Fall ruhiger angehen, aber also du musst natürlich auch schon da bei 100 die erste Bahn schon mal gut vorlegen, weil man wird ja im Rennen immer langsamer, also du verlierst an Geschwindigkeit und das Ziel ist es ja, so wenig Geschwindigkeit im Rennen wie möglich zu verlieren und deshalb gehe ich meistens schon ja doch recht flott an, also ich glaube, für die 55 muss ich eine 26,8, bin ich 26,8, 26,6 angegangen. Und
Sehr gut,
dann,
26,8, ja.
ja, 26 wäre ein bisschen schnell gewesen. Und dann, ja, dann schnelle Wende, die muss sitzen, damit man keine Geschwindigkeit und einen guten Schwung aus der Wand mitnehmen kann. Gute Kicks, guten Übergang. Und dann, ja, eine schnelle Bahn zurück. Optimalerweise nicht einbrechen und die Frequenz auf jeden Fall halten, den Druck behalten und Zähne zusammenbeißen.
Ja, hinten tut's immer weh. Ich das glaube, es bei den 200 ähnlich. Ich habe mir die Zeiten noch mal rausgesucht. Die 100 sind da gar nicht so wahnsinnig interessant. Das, bei den Berlin Swim Open 26,8, bei den DJM auch 6,8 vorne weg und dann war die zweite Bahn schneller bei den DJM im Mai, war beides in Berlin. Über die 200 finde ich es aber wesentlich interessanter, die beiden
Ja,
Rennen
sich
sich
viel
miteinander
geändert.
anzugucken. Genau, da hat sich nämlich richtig viel geändert. Du warst vorneweg irre schnell über die 200 mit einer 57,6. Das war bei den Swim Open noch eine 1,004, wenn ich das hier schnell zusammenrechne. War das die Taktik bei den DJM?
Also das Ziel war eigentlich, eine 59, vielleicht eine 58 anzugehen. Auf jeden Fall ein bisschen schneller als im Vorlauf, weil ja, ich habe mir nicht zugetraut, dass ich trotzdem noch schnell draufschwimmen kann. Aber meine Trainerin meinte, ich soll mir vertrauen, ich soll mehr Zuversicht haben. Ja, und dann, ich weiß auch gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ehrlich gesagt. Dann bin ich schnell angegangen, voll fast schon. Und dann, ich weiß noch ganz genau, die dritte Bahn war sogar noch schnell, noch gut geschwommen. Und die vierte Bahn bin ich da ein bisschen, also zusammengebrochen würde ich nicht sagen, aber wäre ich ein bisschen schneller drauf geschoben, die letzte Bahn, wäre es vielleicht auch unter 2 Minuten geworden.
Es waren nur Nuancen, die gefehlt haben. 38, die dritte Bahn, die war noch gut, und 32,2 hinten
Ja,
drauf. Das ist
das hat mich ein bisschen
also
geärgert.
offensichtlich, was da passiert ist, ist auch, also es ist eine harte letzte Bahn, so
Ja,
wenn
genau.
Beine schwer werden, das tut weh. Man merkt es ja auch selber. Dann kannst du dich noch erinnern an die letzte Bahn?
Also eine gute Rennen erinnere ich mich nicht. Also ist alles nicht so gut, aber ich finde, also die letzte Bahn tat mehr weh, als sonst die letzte Bahn wehgetan hat. Und weiß nicht, ich habe einfach nur gemerkt, ich kann nicht mehr. Also ich hätte keinen Meter mehr geschafft zu schwimmen.
Gott sei Dank, es war ja dann auch Schluss. Ich müsste jetzt lügen, ob es auch die schnellste Zeit des Wettbewerbs war. Das habe ich wirklich nicht im Kopf. Kann mir das aber gut vorstellen. Also unter zwei ist keiner geschwommen, das weiß ich noch. Weiß jetzt nicht, ob Maya noch schneller war.
Nee, ich glaube, Maya war nicht schneller. Sie hatte eine.
Lass uns, ja?
Nein, das weiß ich nicht. Ich sah halt mich daraus.
Ja. Ist auch egal, es geht um dich. Lass
Ja.
uns einen Blick nach vorne werfen. Du hast schon gesagt, ihr seid jetzt in Heidelberg, um euch auf die JDM vorzubereiten. Die wird in Belgrad stattfinden, in Serbien. Für dich heißt das drei Einzelstarts. Der DSV hat das schon mal kommuniziert. 50, 100 und 200 Meter Freistil. Jetzt sagtest du gerade schon, letztes Jahr warst du krank in Ottopeni
Ja.
2022. Bist du dort noch eine Staffel geschwommen?
Ich bin am ersten Tag nur die 4x100 Crawl weiblich Staffel bin ich mitgeschwommen. War da aber schon krank und hatte wahrscheinlich eine Mandelentzündung. Und deshalb bin ich dann im Finale auch nicht mehr geschwommen. Und dann, ja, sollte ich am nächsten Tag die 50 Crawl schwimmen. Doch, die mussten wir abmelden, weil ich so krank war. Und weil es gibt ja diese Regelung, wenn man eine Strecke abmeldet, meldet man sich, also darf man an keine anderen mehr teilnehmen. Ja, und deshalb war der Wettkampf dann für mich gelaufen.
Wäre das denn noch gegangen, mehr teilzunehmen?
Also,
Also bist du wieder gesund geworden über die Woche?
nein. Ich hatte am Ende der Woche auch nochmal Corona.
Okay, einmal gebrauchter Wettkampf.
Ja.
Gut, reden wir nicht weiter darüber. Ist das dann jetzt deine erste internationale Meisterschaft?
Ja.
Bist du aufgeregt?
Schon sehr. Aber ich fühle mich vorbereitet, tatsächlich. Ich fühle mich vorbereitet. Ich fühle mich der Aufgabe gemeistert. Also nicht gemeistert. Wie nennt man das? Ich fühle mich der Aufgabe gewachsen. Ich
Gewachsen.
fühle mich gewachsen der
Ja.
Aufgabe.
Was sind deine Ziele? Hast du Zeitziele, Platzierungsziele?
Also klar, also mit meinen Zeiten kann man sich auch ein bisschen höhere Ziele setzen, aber natürlich ist das erste Ziel erstmal teilnehmen mal an dem Wettkampf. Aber wenn ich mal ein bisschen weiter denke, würde ich sagen, dass ich eine Finalteilnahme ja, mir wünschen würde. Und es auch das Ziel ist. Und dann, was noch darüber hinausgeht, das muss man vor Ort schauen. Auch wie die anderen schwimmen, wie die Halle ist, spielen ja noch viele Faktoren noch eine Rolle. Aber ich schätze mal, Finalteilnahme ist so das Ziel. Oder ins Halbfinale zu kommen.
Ja, okay. Das klingt erstmal ganz gut, und der Rest, was du ja schon gesagt hast, ist dann auch viel konkurrenzabhängig.
Ja.
Wenn ihr jetzt in Heidelberg seid oder dann auch in Belgrad unterwegs, dann ist es ja nicht, ich meine, es sind 3 Tage die Wettkämpfe, vielleicht auch 4, Donnerstag bis Sonntag, Freitag bis Sonntag. Dann reist ihr ja nicht erst Donnerstag morgens an, sondern schon vorher. Wie machst du das mit Schule? Dann bist du im Internat in Essen dort an der Eliteschule?
Ja, ich bin am Sport- und Tanznat in Essen und am Helmholtz-Gymnasium direkt gegenüber.
Okay, die nehmen ja dann Rücksicht drauf, und das ist ja mit eingepreist, quasi eure Sportkarriere.
Ja, ich strecke auch mein Abitur. Ich mache statt 2024, 2025 mein Abi. Ich mache statt 2 Jahre Oberstufe 3. Und das hilft mir auch sehr viel jetzt, wenn ich an Lehrgängen teilnehme oder an Trainingslagern, dass ich nicht so viel Schulstoff verpasse, wie ein normaler Schüler jetzt verpassen würde. Ja. Und
Absolut.
das passt auch mit dem Frühtraining. Also wir können ja auch zum Frühtraining gehen, können uns da einen Antrag stellen und uns befallen lassen. Und da guckt die Schule auch, dass wir von der ersten bis zur vierten Stunde nicht immer unsere LKs, unsere Leistungskurse haben. Klar lässt sich das nicht immer vermeiden, aber ja, also wir kooperieren ganz gut mit der Schule und dem Internat und alles.
Bist du gerne Frühaufsteher?
Also, es
Sie muss
ist,
lange nachdenken und ihr
ja,
Blick geht ein bisschen beiseite.
also, klar steht man nicht gern jeden Tag früh auf, aber fürs Schwimmen fällt es mir nicht, also, ja doch, es fällt mir einfacher. Weil ich hab immer ein Ziel vor Augen und ich fühle mir dann immer noch mal vor Augen, wofür ich das mache. Und dann stehe ich aus dem Bett auf um 6:45 Uhr, jeden Tag. Nicht jeden Tag, nur im Frühtraining. Im Frühtraining.
Das war ein großartiger Satz. Für das Schwimmen fällt es mir leichter, den finde ich schön.
Ja.
Häng ihn dir an die Wand irgendwo. Lass uns noch einen Blick weiter denken. Wenn die JDM vorbei ist, dann wird ja sicherlich Sommerpause kommen und dann kommt die Saison 2023, 2024. Und ich mache jetzt das große Fass auf
Jetzt
und fall
kommt's.
mit der Tür ins Haus direkt. Jetzt kommt Olympia Staffel. Ja oder nein?
Ich würde es mir wünschen. Ich denke, mit viel Glück könnte ich es auch schaffen. Aber ich möchte nicht zu groß denken. Nachher bin ich enttäuscht und das möchte ich nicht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich es schaffen würde, natürlich.
Das wäre toll, wenn du dich freust. Du hast sonst auch noch viel Zeit. Das ist
Ja,
völlig klar. Du
genau
bist
deshalb,
noch.
ich habe noch ein Jahr in der Jugend, Junioren. Und ja, das nutzen wir erstmal aus. Ich glaube, nächstes Jahr ist auch erstmal JTM. Wir müssen erstmal gucken, wie ich mich noch weiterentwickle. Müssen erstmal schauen.
Ja. Und du bist ja auch nicht die Einzige, die da in der
Genau.
Staffel und gerade die 4x100 Freistil ist echt hart umkämpft. Also ihr seid da, glaube ich, zu sechs oder zu siebt, die sich alle in dem ähnlichen Bereich bewegen. Zwei, drei von euch werden einen Sprung machen. Vielleicht gehörst du mit dazu.
Ich drück mir selber die Daumen.
Wir werden das sehen. Die Einzelstarts sind echt noch eine ganze Ecke weg für alle, die
Ja.
sich gerade fragen. Es sind über die 50 Kraul, fehlen dir Stand heute noch 8 Zehntel, über die 100 Freistil für die Einzelnorm. 1,6 Sekunden, wenn man jetzt, die genauen Normen sind noch nicht raus, aber wenn man die WM-Qualizeiten für Doha zum Beispiel nimmt, dann ist es genau das. Und 8 Zehntel und 1,6 Sekunden ist echt eine ganze Menge Holz in einem Jahr wegzuarbeiten.
Ja.
Aber du hast auf jeden Fall gezeigt, dass du zur absoluten deutschen Sprinterspitze mitgehörst, über die 100 Meter in den vergangenen Monaten und Wochen.
Ja.
Und dazu sage ich herzlichen Glückwunsch und möchte mich vielleicht an der Stelle tatsächlich bedanken für das sehr offene und sehr unterhaltsame Gespräch und wünsche viel Erfolg in Bukarest bei den JTM und dass es mehr wird als ein Finalplatz, sondern du mit etwas schwererem Gepäck wieder nach Hause kommst.
Dankeschön fürs Gespräch. Vielen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht.
Danke dir. Und damit sind wir wieder zurück im Swimcast Studio. Sagen herzlichen Dank, Juliana, dass du dir hier an diesem Abend die Zeit genommen hast, von dir, deinem Schwimmerleben, deinen Wettkämpfen, deinem Training zu berichten und Rede und Antwort zu stehen. Herzlichen Dank für den Einblick, den du uns hier gewährt hast. Damit kommen wir zu den Wettkämpfen der vergangenen 2 Wochen. Und hier waren es im Wesentlichen zwei Wettbewerbe, die für hochrangige Leistungen gesorgt haben. Zum einen vor gut 2 Wochen bei den Landesjugendspielen Sachsen-Anhalt war es Arne Schubert, der mal wieder für Schlagzeilen sorgte. Dieses Mal nicht über seine gewohnten Freistilstrecken, wo wir es ja schon kennen von ihm, dass es hohe FINA-Punkte regnet, sondern über die 200 Meter Delfin war er im Wasser unterwegs und die Uhr des Zeitnehmers stoppte nach 2 Minuten, 5 Sekunden und 11 Hundertstel, was in seinem Jahrgang Platz 2 der Bestenliste bedeutet und das nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Also da ist deutlich mehr Potenzial in ihm als nur über die langen Kraulstrecken. Ebenfalls am vergangenen Wochenende gab es in Sachsen im Osten der Republik bei den Team Race Days, also bei der Stützpunkt ISL, beim Finale der Stützpunkt ISL in Sachsen, eine sehr, sehr starke Leistung von Lius Pepe Baumeister, Jahrgang 2009, über die 800 Meter Freistil. Dort schlug er nach 8 Minuten 54,23 an, was Platz 5 der Bestenliste bedeutet in seinem Jahrgang, auch hier nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und jetzt fragt ihr euch, er war mir gar nicht über den Weg gelaufen als so gut über diese Strecke in Berlin damals. Nun ja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass er die 800 Meter Freistil nicht geschwommen ist in Berlin, denn er hatte seinen Fokus woanders hingelegt und bei seinen anderen 6 DJM-Starts war schlicht und ergreifend für die 16 Bahnen quer durch die SSE keine Zeit mehr. Soweit, so gut aus den Wettkampfbecken der Republik. Ich denke mal, die richtigen Highlights werden dann nochmal Richtung Finals kommen, und zwar von all denjenigen, die sich nicht für internationale Höhepunkte qualifiziert haben. Da sind ja noch so einige Namen unterwegs, unter anderem ein Ramon Klenz oder eine Hanna Küchler, die nicht mit nach Fukuoka oder sonst wohin fliegen, sondern das als ihren Saisonabschluss, als ihr Saisonhighlight haben und dann nachfolgend natürlich bei den JTM, AOF und bei der WM und der U23 EM, also ein Sommer mal wieder voller Schwimmhighlights vor uns. Und bevor es soweit kommt, widmen wir uns zum Abschluss der heutigen Folge der Wissenschaft der Woche, die mal wieder Open Access ist, also für jeden erreichbar. Ich packe nochmal den Link nach unten in die Shownotes. Klickt euch rein, viel Vergnügen beim Lesen, und wir beginnen mit den Wissenschaften. Der Titel der heutigen des heutigen Papers lautet Pacing Strategy Models in 1500 Meter Male Freestyle Long Course Swimming on the Basis of the All-Time Ranking. Also auf Deutsch übersetzt, es geht um die Strategie, um die Taktik, um die Pacing-Strategie über die 1500 Meter Freistil bei den Männern auf der 50 Meter Bahn, und das Ganze basiert auf dem All-Time Ranking. Publiziert wurde das Ganze von Holube, Preisner, Stanula im März 2023, also eine wahnsinnig neue Studie, gerade mal 3 Monate alt, im International Journal of Environmental Research and Public Health. Der Titel ist ja hierbei schon relativ aussagekräftig, da muss man eigentlich gar nicht mehr viel erzählen. Interessant war bloß, dass die, also interessant im Vorwege, worum geht's eigentlich, welche Motivation steckt dahinter, dass die Forschenden hier in ihrem Vorwort erwähnen, dass nach Ansicht einiger Experten dieses Pacing, diese Renneinteilung im Langzeitgedächtnis verortet ist. Und sie sagen, dass es vermutlich daher kommt, dass man von jung auf eine gewisse Pacing-Strategie lernt, die da eigentlich heißt, schwimme so gleichmäßig wie möglich, und dort dann eigentlich im späteren Alter auch kaum mehr Veränderungen drin hat. Also dass sich das von jung auf antrainiert, und dann ist es im Langzeitgedächtnis drin, weil es schon ganz, ganz lange auch geübt und trainiert wird, und das dort eigentlich gar nicht mehr rauszulöschen. Weiß nicht, ob das jetzt im Gegensatz steht zu meinetwegen einer 100-Meter-Renntaktik, aber das war mir so ein bisschen eine neue Erkenntnis. Entscheidend ist natürlich bei so einem 1500 Meter Rennen, 60 oder 30 Bahnen, nicht zu überpacen, sondern das perfekte Mitteltempo zu finden, um das Rennen in kürzestmöglicher Zeit zu beenden. Und wir waren schon mal so ein bisschen in diese Richtung unterwegs mit dem Pacing über die Freistilstrecken. Es war in Folge 109, als wir über das 400 Meter Pacing gesprochen haben und dort uns vor allen Dingen den Zusammenhang anguckten zwischen der 200 Meter Zwischenzeit, der 200 Meter Einzelzeit und der 400 Meter Zeit am Ende. Da hatten wir so einige Zusammenhänge vorgestellt, unter anderem dann auch festgestellt, dass es über die 400 Meter in der Regel so geschwommen wird schon, dass die erste Bahn sehr schnell ist, dann kommen 6 Bahnen, die ziemlich gleichmäßig sind, und dann die letzte Bahn nochmal sehr, sehr schnell. Das Ganze war als parabolische Renneinteilung dann gelabelt worden. Wenn wir über die 1500 Meter Freistil der Männer in die Weltspitze mal reingucken, dann meint man so vom objektiven Blick her, das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung, die wir gleich nochmal bestätigen oder verneinen werden, dann meint man verschiedene Strategien zu erkennen. Am Beispiel von 3 Sportlern genannt ist es Gregorio Paltrinieri, der sich einen Namen gemacht hat, von vorne weg das Rennen anzugehen, all out, das Tempo hochzuhalten, zu attackieren auf den ersten 200, 300 Metern, wegzuschwimmen und dann das Rennen eigentlich schon ins Ziel zu bringen und zu hoffen, dass er die Spitzenposition beibehält. Bei Bobby Finke haben wir alle gesehen bei den letzten Wettbewerben, dem US-Amerikaner, dass er seinen Fokus ganz, ganz klar auf die letzten 100 Meter legt und dort so viel schneller ist als der Rest des Feldes, dass das auch für ihn zum Sieg reicht. Und wenn wir dann einen Florian Wellbrock angucken, dann haben wir dort eigentlich das, was wir bei den 400 Meter Frauen auch sehen, nämlich eine parabolische Renneinteilung, also der Start ist etwas schneller, dann kommen reichlich Bahnen, die alle ungefähr gleich schnell sind, müssten so 14 sein auf der Langbahn und die letzte Bahn, die nochmal deutlich schneller ist als der Rest. Das zumindest scheint so die Taktik zu sein, wenn man von draußen hier mal drauf guckt und diese drei exemplarisch so nebeneinander stellt. Ob das wirklich so ist, ob sich diese drei Strategien hier irgendwo wiederfinden lassen, das gucken wir uns jetzt mal an. Beziehungsweise haben die Forschenden das gemacht und haben gesagt, hier, wir nehmen die besten 60 Performances der männlichen 1500 Meter Freistilschwimmer, nehmen uns dafür die besten Liste raus, wo dann auch Zwischenzeiten dabei sind, dann flogen 19 Werte raus, also sind sie bis Platz 79 nach unten gegangen und haben damit Performances, Leistungen der Jahre 2000 bis 2022 ausgewertet, also über einen Zeitraum von 22 Jahren und das ist eigentlich ganz schön viel, aber auf der anderen Seite sind es dann 4 Leistungen pro Jahr, wenn man die besten 80 nimmt, okay, ist dann irgendwie vielleicht auch in Ordnung. Haben dann hier die Zwischenzeiten analysiert und geguckt, okay, wir nehmen jetzt mal die Top 10 oder unterteilen das in 10er-Gruppen, ne, Platz 1 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30 und so weiter und so fort. Welche Unterschiede gibt es denn vielleicht im Pacing zwischen den erfolgreichen Sportlern, also Platz 1 bis 10 und den platzierten Athleten, Platz 11 bis irgendwann ganz nach hinten? Und wie sieht die Geschwindigkeitsverteilung und die Renneinteilung der einzelnen Gruppen denn aus? Und jetzt haben sie die 1500 Meter genommen und das ist jetzt so die große Frage als Coach am Beckenrand, stehst du ja immer da, 1500 Meter, was für eine dämliche Zahl, das kannst du nicht in 2x800 unterteilen. Dafür hat man aber, könnte man eigentlich sagen, 100, 200, 400, 800, 1600, wäre eigentlich ziemlich cool. Nein, du müsstest 2x750 machen, mit einer 750 Meter Zeit kann eigentlich keiner was anfangen. Und ja, ist immer ein Chaos gewesen. Am Ende schreibt man sehr, sehr viel und guckt, ist es denn möglichst gleichmäßig. Zumindest habe ich das immer so gelernt und gemacht. Nicht viel anders sind die Forschenden jetzt hier auch vorgegangen, haben allerdings dieses Rennen zuallererst mal in 3 Segmente unterteilt, die jeweils 500 Meter lang waren und stellen dann fest, dass der erste 500 Meter Abschnitt 295 Sekunden dauert, der zweite 298 und der letzte 295. Wir sehen hier also, okay, die ersten 500 sind genauso schnell wie die letzten und die mittleren 500 sind langsamer, nämlich sogar statistisch signifikant langsamer. Wenn wir uns das grafisch vorstellen, sehen wir schon, okay, am Anfang schnell, am Ende schnell, in der Mitte langsam, dann kriegen wir so einen Bogen, so einen kleinen Hügel, der sich dann in diesem Diagramm abzeichnet. Okay, warum sind denn die ersten und die letzten langsamer? Wir müssen also tiefer reingucken, wir spannen den Zoom etwas auf und gucken uns nicht 3 Rennabschnitte an, a 500 Meter, sondern 5 Rennabschnitte a 300 Meter. Und stellen fest, dass sie sich zeitmäßig wie folgt aufgliedern, nämlich 176, 179, 179, 179, 176 Sekunden. Und merken wieder, warte mal, der erste 300er, der letzte 300er gleich schnell, die mittleren deutlich langsamer, wieder statistisch signifikant langsamer. Also wirklich deutlich langsamer über die ganze Probandengruppe hinweg, über alle Schwimmerinnen, Schwimmerinnen, über alle Schwimmer hinweg langsamer. Okay, wir kommen der Sache scheinbar irgendwie näher und unser Auflösungsvermögen ist noch besser, zumindest was die Zwischenzeiten angeht. Das heißt, wir zoomen nochmal ein bisschen rein und unterteilen das Rennen noch mehr, nämlich in 15 Abschnitte a 100 Meter. Und jetzt lese ich euch nicht alle 15 Zeiten vor, sondern die ersten 100 Meter sind im Mittel 57,1 Sekunden schnell, die letzten 100 Meter sind im Mittel 57,3 Sekunden schnell, wobei hier die Spannweite riesig ist, nämlich plus minus 1,2 Sekunden, das ist fast doppelt so viel wie bei allen anderen Zwischenzeiten. Und die 100er von 200 bis 1400 Meter sind alle roundabout 59,5 Sekunden schnell, also 2 bis 2,5 Sekunden langsamer als der erste und letzte 100 Meter Abschnitt. Und ihr ahnt es kaum, all diese mittleren 100er sind statistisch signifikant langsamer als der erste und letzte 100 Meter Abschnitt. Die Mittelsplits alle identisch schnell, das erste und das letzte ist immer schneller, egal wie klein wir das jetzt hier unterteilen. Und das ist eigentlich schon die wesentliche Erkenntnis, die hier drin steckt. Egal welche Platzierung, egal welche Endzeit man hat, egal welches Niveau man hat, egal wie alt man ist, das ist ein Pacing für die 1500 Meter, womit die besten 69 aller Zeiten geschwommen sind. Da steckt also offensichtlich ein wahrer Kern drin. Wir haben das nicht so verkehrt gelernt, sondern haben da schon relativ viel richtig gemacht. Die Geschwindigkeitsverteilung ist also Parabol. Wir fangen mit einer hohen Geschwindigkeit an, hören mit einer hohen Geschwindigkeit auf und durchschreiten in der Mitte so ein Tal von einem langsamen Schwimmtempo. Wenn wir uns die Zeiten angucken, dreht sich das Ganze um. Es ist also eine geringe Zeit am Anfang, geringe Zeit am Ende und in der Mitte stapfen wir auf so ein Plateau, nicht ein Hügel, ja, es wird nicht in der Mitte Stück für Stück immer langsamer, sondern nach den ersten 100 Meter erreichen wir ein Niveau, bleiben dort bis 1400 Meter und fallen dann wieder runter und rufen unsere beste Leistung ab. Und jetzt ist natürlich die Frage so ein bisschen, das haben sich auch die Forschenden hier gestellt, warum passiert das eigentlich? Und sie ziehen jetzt hier die Schlussfolgerung, die Geschwindigkeitsverteilung ist Parabol, haben wir schon gesagt, weil es die Energieverteilung optimiert. Vorne schnell heißt also, wir wollen vom Start weg so lange schnell schwimmen, wie wir können, ohne dass der Körper übersäuert. Je länger ich schnell schwimme, desto mehr Laktat bilde ich, dann übersäuern die Muskeln. Dann muss erstmal das Laktat verstoffwechselt werden. Dafür brauche ich Sauerstoff, Sauerstoff, der mir dann für die Vortriebsbewegung fehlt. Das möchte ich vermeiden. Also muss ich vorne so lange schnell schwimmen und aufhören, bevor der Muskel übersäuert, also mir die Energie irgendwo anders herholen und dann auch so gut trainiert sein, dass mein mittleres Tempo so hoch ist, dass ich einfach schneller bin als der Rest. Tempo halten ohne Geschwindigkeitsschwankungen, das ist hier wichtig, das betonen Sie nochmal. Und dann sagen Sie, die letzten 100 Meter ist dann eh eigentlich alles egal, alle Energie, die ich noch habe, raus damit. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, schmeiß alle Kohlen in den Ofen, alle Kohlenhydrate weg in die Muskeln, in die Zellen, allen Sauerstoff, in die Mitochondrien. Dahin, damit du so schnell wie möglich bist. Denn, auch das haben Forschungen gezeigt, der Endspurt entscheidet über die Medaillen. Das ist eine Forschungsarbeit von Neulo und Kollegen, die gesagt haben, die Schwimmer mit dem schnellsten Endspurt sind am Ende auch diejenigen, die die Medaillen holen. Und wenn wir uns den Geschwindigkeitsverlauf angucken, dann verwundert das jetzt auch nicht unbedingt, wenn wir im Mittel alle ungefähr gleich schnell schwimmen oder alle, ja, da das gleiche Tempo halten im Mittelbereich, dann können die Unterschiede nur am Anfang und am Ende liegen. Dann die zweite Erkenntnis, die hier drin steckt, da haben wir jetzt so zwischendrin mit abgegrast. Top-10-Schwimmer pacen nicht signifikant anders als der Rest der Schwimmenden. Also das ist nicht so, dass sie sich das Rennen anders einteilen, sondern sind einfach vom Grundtempo her schneller. Und da fand ich jetzt spannend, dass die Top-10 älter waren als die Schwimmer auf Platz 11 bis 20. Die waren nämlich fast anderthalb, 2 Jahre jünger als die Schwimmer in den Top-10. Und das zeigt für mich eigentlich, dass die schnellsten 10 hier einen ganz klaren oder die schnellsten 10 hier zumindest einen leichten Trainingsvorteil gegenüber der Zielgruppe Platz 11 bis 20 haben, den die ja natürlich noch antrainieren und ausgleichen können. Also Trainingsumfang ist ja eine ganz, ganz wichtige Variable, um über die 1500 Meter erfolgreich zu sein. Als Schlussfolgerung fürs Training bedeutet das eigentlich, ey, wenn ihr das trainieren wollt, dann geht hin. Arbeitet mit klaren Zielzeiten, unterteilt das Rennen in klare Abschnitte und trainiert eure Schwimmerinnen und Schwimmer ein Tempo anzuschlagen und zu halten, auch mit einer gewissen Zyklusfrequenz, das treffen zu können, damit sie über die langen Strecken erfolgreich werden. Das ist das, was hier drin steckt. Und damit haben wir auch alles in diese Folge reingesteckt, was reinzustecken war. Bleibt noch der Blick nach vorn, der muss gar nicht so weit an den Horizont gehen, sondern kann direkt an den Augenlidern quasi aufhören. Denn am heutigen Freitag beginnen die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf. Und mal nicht im Norden oder Mitte der Republik, sondern für einige ist es eine richtig, richtig weite Anreise. Wenn ihr aus Hamburg, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern kommt, dann könnt ihr mit euren Kiddies, mit denen ihr dort runterfahrt nach Süden, nach Stuttgart einmal Geografie-Trivia spielen. Ihr werdet die Mittelgebirge kreuzen und überhaupt einiges von Deutschlands Landschaft sehen. Gastgeber ist der SV Cannstatt im beschaulichen Stuttgart. Dort werden also die Stars von übermorgen, sage ich jetzt mal, also die Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2011, 2012, ich glaube 2013, oh, gefährliches Halbwissen, um Medaillen kämpfen. Im Mehrkampf heißt das ja vor allen Dingen deshalb, weil 400 Meter Freistil, 200 Meter Lagen für alle auf dem Programm stehen. Dazu die 50 Meter Beinbewegung sowie 100 und 200 Meter Gesamtbewegung in einer Schwimmart der Wahl. Und neu in diesem Jahr 25 Meter Delfin Beinbewegungen, Bauch- und Rückenlage. um diese wichtige Fertigkeit mehr abzuprüfen und der ganzen im Training eine Bedeutung zuzuweisen und das jetzt hier im Wettkampf auch mal zu testen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig neu mit dieser Delfin-Beinbewegung, gab es ja schon vor einigen Jahren mit 15 Meter Tauchen auf dem Bauch oder auf dem Rücken, hat man dann wieder eingestampft, jetzt gräbt man das Ganze wieder aus. Ich glaube, schlussendlich ist wichtig, dass die Trainer dafür ein Bewusstsein haben müssen, dass es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Trainings sein soll. Ärgerlich natürlich, dass man mit Delfin-Kick-Training, Delfin-Beintraining nicht viele Meter schafft und wir immer noch wahnsinnig viel nach Metern und Kilometern abrechnen. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, ja, wenn ich Vorgabe kriege, dass ich mit den Kiddies irgendwie, keine Ahnung, 100 Kilometer in 2 Wochen machen muss, dann kann ich nicht so viel Zeit in Delfin-Kicks investieren, weil ich damit die 100 Kilometer einfach nicht schaffe. Es nehmen übrigens die Jahrgänge 2011 bis 2012 teil und insgesamt sehen wir 320 Aktive. Ein Blick ins Meldergebnis verrät auch, wenn ihr so 7, 8 Sportler dabei habt aus eurem Verein, seid ihr schon richtig, richtig große Nummer. Dann könnt ihr euch mal auf die Schulter klopfen für eure Nachwuchsarbeit. Alle anderen können sich auch auf die Schulter klopfen für ihre Nachwuchsarbeit, denn diese Talente zu finden und zu fördern in diesen jungen Jahren ist beileibe nicht so einfach. Dann haben wir in dieser Folge natürlich noch darüber gesprochen, dass Deutschland wirklich eine große Schwimmerin verliert, die uns hoffentlich am Beckenrand oder in anderen Funktionen noch erhalten bleiben wird. Wir haben gezeigt, wie man ein erfolgreicher Langstreckler wird. Wir haben den Terminekalender gefüllt und ihr habt ein neues Sichtungsmaterial auf YouTube. YouTube-Tipps erhalten. Schaut dort mal rein. Ansonsten genießt die Sonne, genießt das Chlorwasser und immer dran denken, schön eincremen, sonst gibt es Sonnenbrand und später Hautkrebs. Viel Erfolg weiter im und am Becken. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!